Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Er ist Tatortkommissar. Sie kennen ihn aus Kinohits wie Männerherzen, Das Experiment oder Das perfekte Geheimnis. Wotan Wilke-Möhring ist unser prominenter Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ja, der Tatort im März mit Ihnen, Tyrannenmord, der hatte 9,4 Millionen Zuschauer. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn einem so viele Menschen bei der Arbeit zugucken?
Ja, das war ja nicht das erste Mal, es gab ja sogar noch mehr. Es ist natürlich ein besonderes Ereignis, vor allem wenn man dann Montag maskenlos oder unverhüllt durch die Straßen läuft, dann merkt man, dass doch jeder Achte oder so im Schnitt diesen Film gesehen hat. Das ist toll und das zeigt eben auch, welche Verantwortung man mit den Themen und der Darstellung im Tatort hat, weil das einfach doch viele Menschen sehen.
Aber einfach mal so ein Bier in der Kneipe trinken, ohne dass einer das Handy zückt und ein Foto von Ihnen macht, das ist schwierig, oder?
Ja, das ist schwierig, aber ich sag mal so, wer gute Filme macht, hat gute Fans. Deswegen weiß das auch zu schätzen, wenn jemand sich überwindet, einen anzusprechen, und das muss man dann auch honorieren, weil deswegen, man macht ja die Filme für andere Menschen, das gehört dann dazu. Mir macht das nichts aus, sondern das ist natürlich auch die Münze und zeigt, wie viele den Film gesehen haben. Leider ist es eben, wie gesagt, mit den Handys, dass man auch in unbeobachteten Momenten, mir ist das lieber, wenn die Menschen auf mich zukommen und fragen.
Genau, als gleich einfach mal ein Bild zu schießen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, gerade ist Ihr gemeinsames Buch mit Ihrem Bruder Sönke erschienen. Eine Doppelautobiografie sozusagen über wilde gemeinsame Zeiten Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Da plaudern Sie erstmals über viel Privates, was Sie sonst normalerweise nicht so machen. Etwa über gemeinsame Drogenerlebnisse, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Warum sind Sie da auf einmal so offen?
Naja, weil wir haben das Buch auch für uns geschrieben. Das festzuhalten, das war ein Riesenspaß. Und auch, wenn sich der Bruder an andere Dinge erinnert, wenn man sowas nicht alleine machen muss, sondern seine Erinnerung auch immer verifizieren kann oder muss. Wir haben das natürlich geschrieben, weil irgendeiner hat verpetzt, dass bei uns viel zu holen ist an Geschichten. Ist der Verlag auf uns zugekommen. Und da war es am Schluss eine tolle Zeit für uns, das zu verifizieren. Weil Erfahrungen, die Neuen kommen auf die Alten und irgendwann sind die weg oder sind so verstaubt im Keller, dass man nicht mehr drankommt. Und deswegen war das auch für uns schön, das mal festzuhalten.
Was hat das ausgelöst bei Ihnen, das alles wieder so an die Oberfläche zu holen? Löst schon was aus?
Ja, das löst was aus und auch Dinge, an die sich der andere erinnert. Wie gesagt, wenn man das nicht alleine macht, dann wird man dann auch nochmal bereichert durch die Verifizierung des anderen. Namen fallen einem ein und Orte und es wird alles immer viel konkreter. Wahrscheinlich könnte man das viel mehr ausschmücken noch. Und ob das alles so war oder ob die Erinnerung uns auf andere Wege geführt hat, das lasse ich außen vor. Außerdem ist alles verjährt und 30 Jahre her.
Sie sind erst mit 30 zur Schauspielerei gekommen. Vorher haben Sie viel Unterschiedliches gemacht. Zeitsoldat, Student an der Hochschule der Künste in Berlin, Türsteher, Punkbandmitglied. War die Schauspielerei sowas wie endlich nach Hause zu kommen, das Richtige gefunden zu haben?
Also ist erstaunlich, weil dieser, sag mal, von außen biografisch wirkende Zickzackkurs fühlte sich für mich immer gerade an, weil es immer das war, was der Bauch gesagt hat. Und für mich waren das immer mehr oder weniger logische Folgeschritte, die keinem Plan folgten, sondern nur einem inneren Gefühl, einer inneren Lust. Und ich wollte ja gar nicht Schauspieler werden, sondern das ist ja quasi, ich bin da hingekommen, das haben Sie richtig gesehen, weil dieser Beruf mir die Möglichkeit anbietet, gibt, immer wieder was Neues zu machen. Immer wieder sich auszuprobieren, immer wieder andere Welten zu erleben, woanders hinzureisen, sei es in die Geschichten, sei es tatsächlich vor an die Drehorte. Das heißt, diese ganze Lebenslust der Abwechslung, Lebenslust des Abenteuers, Lebenslust, möglichst viel zu sehen und zu erleben, die habe ich in diesem Beruf jetzt gefunden. Ja.
Gehen wir mal noch ein paar einzelne Stationen durch. Ihr Vater war Offizier bei der Bundeswehr und da erscheint es ja eigentlich logisch, dass Sie sich dann als Zeitsoldat verpflichtet haben bei den Fallschirmjägern. Andererseits, Sie waren ja, vielleicht sind Sie es auch noch, ein totaler Rebell in der Jugend, Waldorfschüler noch dazu. Ja. Wieso dann plötzlich so in Reih und Glied stehen? Das passt echt gar nicht zusammen.
Genau. Ich muss kurz, mein Vater war Zeitsoldat, bis ich eingeschult wurde. Danach nicht mehr, sondern der war im Personalberater und hat bei einer großen Baufirma gearbeitet. Also unser Umzugsleben, ich bin glaube ich als Kind 3 oder 4 Mal umgezogen, wie sich das als Soldatenkind gehört, das war vorbei, als ich eingeschult wurde. Das ist erstmal das eine. Und dann alles, was logisch ist, wenn Sie sagen, das ist ja dann logisch, hat bei mir eine Geschichte keinen Platz, weil Logik war noch nie etwas, ja, weil gar nicht auch mit Absicht, sondern so einfach, das gibt es für mich gar nicht dieses Gefühl, dass ich jetzt was machen muss, was ich vielleicht gar nicht will. Das wurde aber auch in der Erziehung, wir sind 4 Geschwister und jeder sollte seinen Platz finden und selber suchen. Das ist zwar mit mehr Aufwand verbunden für einen selber, aber es wurde nie gesagt oder gefordert, was man jetzt machen soll. Natürlich war das eher das Gegenteil, dass ich natürlich nicht zum Bund gehe. Und dann hatte ich, das ist jetzt in dieser Biografie nur angerissen, habe ich gesehen, dass man als Punk auch Regeln befolgen muss. Und da wird einem auch gesagt, was man machen soll und was nicht und so. Das fand ich total grotesk. Und dann habe ich eben das gemacht, was mich am meisten herausgefordert hat, wo man am meisten zu holen hat. Eben auch die Dinge, die einem vielleicht nicht unbedingt als naheliegend erscheinen. Und bin dann eben zur Bundeswehr gelatscht.
Ja, ist lustig. Eigentlich auch in Punkreisen ist die Toleranz auch nicht unbedingt groß, so gesehen.
Nirgendwo. Die Toleranz ist nur so weit gewünscht wie vorgegeben.
Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Als junger Mann waren Sie 2 Jahre lang Zeitsoldat. Sie waren als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Ich habe mich schon immer gefragt, wie fühlt sich das an, kurz bevor man mit dem Fallschirm aus dem Flieger springt? Wie groß ist die Angst?
Wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, das klappt tatsächlich. Ist immer wieder das, was ja mich am Leben begeistert, ist eben auch die Überwindung. Der größte Gewinn ist eben, wenn man diese Angst überwindet. Und natürlich, das ist ein ganz toller Moment. Also in dem Moment bist du ja bereit, alles zu geben. Ganz tolles Gefühl natürlich.
Ja, ist natürlich auch immer wieder dieser Adrenalinkick, ne? Irgendwie.
Aber es ist nicht nur der Kick. Weil der Kick ist, das wäre mir zu billig, sondern es geht um die Überwindung eines Zustands, den wir ablegen können. Genau.
Sie haben ja bis heute auch Kontakt zu ehemaligen Kameraden, ne? Wie kommt's?
Naja, das war jetzt keine Biersauftruppe oder Kartenspielgruppe, sondern es waren hochmotivierte Abiturienten, hätte ich fast gesagt. Wie gesagt, wenn man zusammen aus dem Flugzeug springt, zusammen so eine todesnahe Situation erlebt, das schweißt eben ganz doll zusammen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Und einer von den Freunden ist tatsächlich Patenonkel bei meinem Kind.
Sehr nett, da richtig was geblieben. Ja, in dem Fernsehfilm, der jetzt von Ihnen läuft, da spielen Sie einen Profi-Basketballtrainer. Wie ist das in Ihren Rollen? Zehren Sie da auch von der Wirklichkeit? Ist es einfach, etwas zu spielen, wenn man es selbst schon mal erlebt hat?
Das ist bestimmt so, weil man ja einfach wissen muss, gerade wenn man etwas macht, was die Figur tagtäglich macht, dann rückt das ja die Tätigkeit als solche in den Hintergrund und wird einfach automatisiert erledigt zum Teil. Und das ist natürlich wichtig, dass man sich dann so auch verhält und bewegt, als ob man das eben schon macht. Das ist einfach glaubwürdiger. Und je mehr man davon erlebt hat, umso mehr kann man sich da reinfühlen oder umso leichter.
Weil wir Champions sind, heißt dieser Film, der läuft Ende des Monats im Fernsehen. Das Besondere an diesem Basketballtrainer, er wird vom Gericht verdonnert, eine Mannschaft zu trainieren von Menschen mit kognitiven Einschränkungen und ist erstmal gar nicht begeistert davon.
Da ging es ja darum, diese Figur ist ja quasi die Überspitze der Haltung der Gesellschaft gegenüber diesen besonderen Menschen, zynisch und nicht zuhören und Egomanie.
Stimmt, der ist eher unsympathisch, der Typ erstmal.
Ja, genau. Wir haben natürlich mit so einer Figur, die maximal weit entfernt ist vom Verständnis dieser besonderen Menschen, angefangen, weil dadurch die Fallhöhe in der Entwicklung natürlich viel stärker ist.
Zu Ihren Waldorfschulzeiten, da haben Sie ein Praktikum gemacht mit Menschen mit Handicaps in den USA. Hat das geholfen für die Rolle?
Also es hat mir vor allem in meinem Leben geholfen. Also in der Schule gab es eine Klasse mit Kontergan-Kindern. Das hilft natürlich alles, wenn diese Berührungsängste nicht künstlich herbeigeführt werden. Ich habe mich da wirklich wohlgefühlt.
Am 25. Mai läuft der Film, weil wir Champions sind, mit Wotan Wilke Möhring im Fernsehen. Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen. Sie sind der Basketballtrainer einer Mannschaft von Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Alle werden gespielt von Schauspieldebutanten. Sie haben unter anderem Autismus oder das Down-Syndrom. Diese Dreharbeiten waren sicher eine Herausforderung.
Also das war vor allen Dingen für die ja nicht einfach. Die sind uns ja entgegengekommen, ne, in unserer komischen Welt. Und dann die Filmwelt ist noch mal eine künstlichere Welt mit Abstraktion und ich spiele jetzt eine andere Rolle. Und dann gab es natürlich eine ganz langwierige, gutsame Vorbereitung, Menschen zu finden, die sich Texte merken können, die bestimmte Sachen abstrahieren können, die vielleicht Basketball sich aneignen können und die alt genug sind für bestimmte Rollen. Da war überall auch immer Betreuer dabei, die haben diese Szenen ganz lange vorher geprobt und da durfte man auch nichts verändern. Da hätte alles über den Haufen geworfen, damit die auch sich in Sicherheit fühlen in unserer komischen Welt. Am Ende kam raus der harmonischste Dreh, den ich je gemacht habe.
Woran lag das?
Das lag daran, dass wir bereit waren, anderen zuzuhören, Rücksicht zu nehmen auf eben jene Menschen, weil wir ja im Alltag das nicht machen, sondern wir fordern ja mal von dem anderen, ne? Und gucken gar nicht, wie weit der sich wohlfühlt und wie weit wir Rücksicht nehmen auf den. Es war kein lauter Ton am Set, keine Hektik, kein Schrei, kein gar nichts. Wir hatten auch mehr Drehtage von der Produktion zur Verfügung, weil das eben nur entweder in Ruhe oder gar nicht gehen kann. Das war, wie gesagt, eine Erfahrung für uns alle als Team, die ganz besonders war, wo man sich dann fragt, warum eigentlich nicht immer so.
Ja, irre, ne? Wie so eine Erfahrung dann einen mal merken lässt, wie hektisch und schwierig es sonst ist miteinander. Ja,
wie wir vor lauter Normierungsdrang vergessen, worum es wirklich geht, dass auch einfachste Dinge ein Riesenspaß sein können, da wurde uns permanent der Spiegel vorgehalten, ja.
Sie haben ja das Stichwort Berührungsängste selbst schon genannt. Ich glaube, das ist für viele von uns das Hauptproblem, wenn wir Menschen mit Behinderungen begegnen, ob sie nun körperlicher oder geistiger Art sind, weil wir Sorge haben, uns falsch zu verhalten. Was ist denn Ihr Tipp? Wie geht man da am besten mit um?
Also ich glaube, das ist eine grundsätzliche Unterentwicklung unserer Gesellschaft. Wir fliegen zwar zum Mond, aber wir können mit diesen Menschen nichts anfangen, wir können ihnen nicht zuhören, weil wir alles, was nicht unserer Norm entspricht, abqualifizieren oder in Frage stellen, weil alle Worte, die wir zum Beispiel für diese Menschen benutzen, Behinderung, Einschränkung, sind immer negativ und gehen von unserer Perspektive aus. Ich hoffe, dass der Zuschauer sich fragt nach diesem Film, was ist eigentlich normal? Gibt's das? Wer legt das fest? Wo ist die Grenze? Und hilft das uns überhaupt, sowas festzulegen? Weil diese Menschen zum Beispiel, mit denen wir da gespielt haben, die haben das nicht. Die haben keine Bezeichnung dafür. Das sind alles Menschen. Und das ist natürlich auch erschreckend, wie einfach es sein kann, alle diese Grenzen aufzulösen, die uns gar nicht gut tun, die wir einfach nur benutzen, damit wir damit umgehen können. Die brauchen die zum Beispiel nicht. Ich glaube, als Tipp ist, wie gesagt, einfach gar nicht einfach den Menschen zu sehen. Nicht die angeblichen Defizite, sondern das mache ich ja bei anderen Menschen auch nicht. Wenn ich jemandem begegne, dann weiß ich nicht, wo sind dessen Defizite in Wirklichkeit. Ich muss erst rauskriegen über 1000 Schichten, wie denn echt ist. Und die sagen einfach, hier, so bin ich, nimm mich oder nicht. Der Tipp ist, aufeinander zugehen. Das gilt für alle Ängste.
Groß geworden im Ruhrpott, in einer großen Familie mit 3 Geschwistern. Da kann man viel drüber lesen in Ihrer gerade frisch erschienenen Autobiografie Rausch und Freiheit. Da geht es um einen Zeitraum von insgesamt 7 Jahren, in dem Sie vom Ruhrpott über die USA bis Anfang der 90er Jahre dann in Berlin sehr exzessiv gelebt haben. Ja, und vor allem kennt man Sie natürlich aus Film und Fernsehen, seit Sie im Alter von 30 erst damit angefangen haben, haben Sie bereits in über 120 Filmproduktionen mitgespielt, liest man. Stimmt die Zahl?
Stimmt, ja.
Ihr Bruder Sönke ist auch Schauspieler, war unter anderem zu sehen in Der Junge muss an die frische Luft oder in Glorious Bastards. Der hat ja auch erst sehr spät diesen Beruf für sich entdeckt. Haben Sie ihn dazu gebracht?
Also ich glaube schon, dass wir ja viele Stationen, er natürlich als jüngerer Bruder mir auch da gefolgt ist, nach New York oder auch nach Berlin dann zunächst und dann auf seine Art eben das dann auch versucht hat, weil eben das natürlich auch ein Beruf ist, der maximal persönlich ist und auf der anderen Seite eben auch dich maximal bereichern kann, viele Leben in einem Leben und eben da viel Neues lernst. Das war, glaube ich, auch seine Bestreben, ja.
Was haben eigentlich Ihre beiden anderen Geschwister jetzt gesagt zu dem Buch? Die haben es doch wahrscheinlich schon gelesen, oder?
Nee, noch nicht.
Warum nicht?
Nee, weil wir das ja als Überraschung, weil sie, genau, weil es jetzt nicht relevant war, sondern weil es natürlich auch sehr privat unsere Geschichte ist, wo sie gar nicht drum vorkommen und wo man das natürlich schön lieber dann gebunden mit Cover in die Hände drückt.
Was glauben Sie denn, wie die reagieren werden?
Ich vermute mal, dass sie schon, also ein bisschen wissen, natürlich diese Geschichten nicht kennen, aber die wissen natürlich um unser Verhältnis, um, dass wir lange unterwegs waren, dass wir in Berlin diese Dinge geteilt haben. Und ich habe ja mit den anderen Geschwistern, haben wir ja jeweils auch unsere Beziehung, ne, andere. Wie man auch als Freund, mit der einen Sache geht man zu dem einen Freund, mit dem anderen zu dem anderen. Und das macht ja jede Beziehung einzigartig. Das wird auf jeden Fall interessant, was Sie dazu sagen.
Aber die sind ein bisschen bürgerlicher, glaube ich. Die sind ein bisschen andere Wege gegangen.
Ja, genau. Bürgerlicher weiß ich gar nicht, weil das ja auch wieder so ein Label ist. Aber der eine ist Sonderschullehrer und meine Schwester ist Professorin. Also versuchen auch beide der Welt was zu geben.
In Ihrem gemeinsamen Buch mit Ihrem Bruder schreiben Sie immer wechselseitig die Kapitel, was es interessant macht. Sie erinnern sich nämlich teilweise ganz unterschiedlich. Ein Geschenk, das Sie Ihrem Bruder zu seinem Schauspieldebüt gemacht haben, so eine kleine Holzkiste mit einem Anker drauf, die hat Sie ganz vergessen. Und umgekehrt hat er auch so manches nicht mehr in Erinnerung gehabt.
Ja, genau, das war ja auch die Bereicherung innerhalb des Prozesses, ne? Dass wir eben die Möglichkeit hatten, unsere Erfahrung oder Erinnerung mit denen zu verifizieren des jeweils anderen, der auch dabei war. Und deswegen war das natürlich auch toll, jetzt nochmal zu erfahren im inneren Dialog, wie der andere diese Situation beschreibt und für sich erlebt hat. Weil wir haben dieses Buch ja auch für uns geschrieben, auch für, um Erinnerungen festzuhalten, weil es kommen ja immer neue dazu und irgendwann verschwinden die. Und das war ein ganz toller Prozess, weil man eben so viele Aha-Effekte auch hatte.
Ich zitiere Sie jetzt mal, Sie haben sich gemeinsam an der Schwelle zum Untergang bewegt. Was drohte Ihnen denn im schlechtesten Fall für ein Schicksal, wenn die Dinge anders gekommen wären?
Naja, zum Beispiel gibt es eine Situation, also ich glaube, weil ich da auch nie drüber nachdenke, hatte man schon eine ganze Menge auch an Schutzengeln oder Begleitung, keine Ahnung welcher Natur, dass mein Bruder zum Beispiel mir entgleitet beim fehlgeglückten Drogenkonsum. Das war zum Beispiel so ein Punkt, der so tief er war, so stark hat er uns danach auch verbunden.
Oh, da fühlt man auch sehr mit in diesen Kapiteln, wo es darum geht. Ja, Sie haben ja selbst 3 Kinder, von noch klein bis jugendlich. Welchen Erziehungsstil pflegen Sie denn bei denen? Wenn man selbst so ein Rebell war, ist, wie ist man dann als Vater?
Ich habe keinen Stil, den ich mir so vorgenommen habe, sondern bei 3 Kindern, da sind 3 verschiedene Menschen, die wollen alle 3 anders angesprochen werden, haben alle 3 ihre Stärken und Schwächen. Und da gibt es ja nicht ein Muster, was man anlegt, sondern ich will es eben möglichst fern dieser Schablone halten. Na klar, wenn der Papa der Wildeste ist von allen, das finden halt ihren anderen Weg. Ich bin gespannt, wie die Revolution in der Jugend aussehen wird, weil die wird wahrscheinlich so sein, wie ich sie nicht erwarte.
Das heißt, Sie geben da nicht viele Regeln vor, Sie machen es ein bisschen wie Ihre Eltern, jeder so wie er will?
Ja, nee, nicht so wie er will nicht, sondern jeder kann so sein, wie er ist. Aber nicht so wie er will nicht, weil das ist, wir sind ja trotzdem Familiengefüge. Da gibt es natürlich Abläufe und das Soziale steht im Vordergrund natürlich. Das wird ja bei den Geschwistern automatisch auch so ein bisschen mitgegeben. Da geht es eben nicht um Egomanie und ich, sondern erstmal um wir. So.
Was ist Ihnen da zum Beispiel wichtig? Also welche Regel so in der Familie?
Zum Beispiel, dass keiner über dem anderen steht, dass sich keiner bevorzugt fühlt und keiner bevorzugt wird und dass man bestimmte Dinge auch macht für den anderen mit Absicht, auch wenn man die selber nicht machen will. Und dass bestimmte Abläufe einfach organisatorisch, wenn ich jetzt als alleinerziehender Vater, hätte ich fast gesagt, mit 3 Kindern, es muss ja funktionieren, wir müssen auch im Alter funktionieren, die müssen rechtzeitig zur Schule gehen. Und wenn ich sage, zieh eine Jacke an, dann wird eine Jacke angezogen, auch wenn sie in dem Moment keine Lust haben, weil ich einfach weiß, es wird kalt heute.
Ihre Eltern haben gute Nerven gebraucht. 4 Kinder, 3 Jungs, ein Mädchen. Als Jugendlicher hatten sie blau gefärbte Haare, wurden mehrfach von der Schule verwiesen, haben Autos geknackt. Ihr Vater musste sie sogar mal von der Polizeiwache abholen. Was ist denn da passiert?
Naja, ich war öfter bei der Polizei, aber einer musste mich dann einmal abholen, was ich auch bescheuert fand, weil das sollte wahrscheinlich den psychologischen Druck auf uns erhöhen. Jetzt sagen wir das dann Eltern, Petz, Petz, Petz. Der war da ganz erstaunlich, eben nicht konservativ wie die anderen Eltern, die dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, sondern hat gesagt, lass dich nicht erwischen. Und hat mir dann geholfen, da ging es um Farbbeutel werfen und sprühen, mir geholfen die ganze Nacht bis morgens um 8 die Farben wieder.
Echt wahr? Ihr Vater hat die Farben gemeinsam mit Ihnen wieder weggemacht? Also beeindruckend. Bewundern Sie Ihre Eltern auf eine Art, dass Sie so entspannt mit solchen Momenten umgegangen sind?
Also die haben sich natürlich trotzdem Sorgen gemacht und so ist natürlich klar. Aber die wussten, das wusste ich eben auch, das ist ja die schwierigste Phase. Das Ziel der Erziehung ist, dass deine Kinder dich nicht mehr brauchen. Das ist auch für Eltern natürlich ein schwieriger Prozess, zu merken, aha, da wird jetzt jemand er selber. Und das geht natürlich nur über Abgrenzung oder über eigene Wege zu finden. Aber wenn man weiß, was ich immer wusste, dass tief im Inneren als allerletzte Instanz die immer zu mir stehen würden. Das hat einfach so eine Grundverbindung gegeben, die in dieser Zeit der Jugendlichen besonders geprüft wird. Aber die war einfach immer schon da. Und da wussten sie, das ist zwar jetzt so, aber der macht sein Ding schon. Das haben sie irgendwie innerlich gespürt.
Das braucht schon eine gewisse Größe, ne?
Und das kann ich jetzt, wo ich jetzt Vater werde, meine Eltern gibt es ja leider beide nicht mehr, ihnen gar nicht oft nur noch danken, wenn man das dann selber erlebt, was das für ein Gefühl ist, wenn man vielleicht, das habe ich ja noch nicht, aber wenn man nicht weiß, wo der Junge jetzt gerade ist und warum er sich nicht meldet. Und es ist ein großes Maß an Liebe, was da vorhanden sein muss, ja.
Ja, was in Ihrem Buch ja auch nochmal rauskommt, das hat mich auch daran erinnert, früher war das ja auch nicht so, dass man eben über Handy dann mal kurz eine Textmessage geschickt hat oder mal schnell angerufen hat, sondern man hat ja teilweise wirklich wochenlang nichts voneinander gehört.
Absolut. Aber meine Eltern wussten immer, dass ja auch jeder verschieden. Ich war ja auch der, wenn überhaupt, dann unter Fernweh gelitten hat, nicht unter Heimweh, dass wenn sie lange von mir nichts hören, alles gut ist. Aber natürlich war dadurch tatsächlich die Reisen noch weiter weg gefühlt. Ne? Aber man eben nicht, man war ja wirklich nicht erreichbar. Wenn ich jetzt sehe, wie andere eine Weltreise machen oder so und permanent posten und mit Freunden unterwegs sind, das ist, glaube ich, nicht derselbe Input möglich, wie ist, wenn du wirklich auf dich allein gestellt bist.
Ich fasse es nochmal zusammen, weil es wirklich so verrückt klingt. Sie waren Waldorfschüler, Punk, mit blau gefärbten Haaren, haben Wände vollgesprüht, Autos geknackt, dann bei der Bundeswehr als Fallschirmjäger gedient. Sie waren Student für visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste in Berlin. Gleichzeitig haben sie gejobbt als Türsteher, in einer Punkband gespielt und dann schließlich wurden sie ab 30 zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands. Werden sie jetzt allmählich ruhiger?
Ja genau, es ist gar nicht Zickzack. Für mich war das ja immer gerade. Dass das irgendwie als Zickzack sich darstellt, das habe ich erst später in der Begegnung mit den Medien gekriegt. Für mich war das der geradeste Weg. Dieser Beruf gibt einem natürlich genau das, ne, dass ich jederzeit was anderes machen kann, dass ich immer wieder was Neues ausprobieren kann. Und das hat nicht nachgelassen. Sogar im Gegenteil, jetzt mit den drei Kindern kriegst du natürlich noch wieder eine neue Neugier, eine andere Neugier auf die kleinen Dinge, die die sehen, auf die Fragen, die die stellen. Und das hat nicht nachgelassen.
Mhm. Ja, Sie haben ja nun gerade einige spannende Projekte fertiggestellt. Was steht als nächstes an?
Ich habe jetzt gerade in Island fertig gedreht, steht wieder ein Tatort an. Jetzt drehe ich gerade Der Trakt unter der Regie von Kida Ramadan. Und jetzt gehen wir erstmal auf Lesereise mit dem Buch.
Noch eine ganz kurze Kurzfragerunde zum Abschluss. Sie ergänzen einfach mal. Diesen Film würde ich nicht nochmal drehen.
Kann ich gar nicht, würde ich keinen sagen, weiß nicht. Nee. Weil jeder Film hat eine Bedeutung, egal welche.
Das ist ja schön. Als Türsteher habe ich gelernt.
Es geht nur um Deeskalieren, es geht um Verständnis.
Mit über 50 wird man?
50 wird man. Mit Sie angeredet.
Gut. Und das sollen meine Kinder einst über mich sagen.
War genau der Papa, den ich gebraucht habe.
Ja, super. Das ist doch ein schöner Abschluss. Super. Ich wünsche Ihnen eine gute Lesereise. Viel Erfolg mit allen Projekten. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Ich empfehle allen unbedingt, diesen tollen Film zu gucken, weil der uns selber ganz viel in Frage stellt und der auch Spaß macht. Dankeschön.
Danke. Antenne Brandenburg.